Freude, die von oben kommt, habe ich mir gedacht, wäre ein guter Titel, weil wir kennen so ein ähnliches Lied mit einer kleinen, klitzekleinen Abänderung. Freude, die von innen kommt, aber das wird jetzt gerade nicht passen. Freude, die von oben kommt. Könnte jemand den Satz vervollständigen? Das Leben ist wie eine Sandburg. Klasse. Janis hat es drauf. Bis ans Ende seiner Tage. Auf dem Totenbett könntet ihr ihn fragen, er wird es wissen. So, das ist dann nun das Ende einer Sandburg. Letztes Mal hatte ich euch so tolle Sandburgen gezeigt, künstlerisch gestaltet. Heute nun das Ende jeder Sandburg. Ein Haufen, ja, bald ist es ganz weg, bald ist nichts mehr davon zu sehen. Das Leben ist wie eine Sandburg. Manchmal geht das Leben ja gut, manchmal erreicht man all diese Dinge, die man sich erwünscht und auf die man hingearbeitet hat. Es gibt auch Dinge im Leben, über die man sich freuen kann. Geburt von Kindern, von Enkeln, wenn die Kinder ihren Weg machen. Ach, und so viele schöne Dinge auch. Denk jetzt auch an die Chagall-Ausstellung. Übrigens auch an den Schlunztag. Das ist nicht nur extrem erbaulich jetzt mal so für die Eltern, sondern das macht auch wirklich Spaß. Das ist eine tolle Sache, kann es wirklich empfehlen, da hinzufahren. Gell, du bist dabei, Jonas, oder? Beim Jonastag, beim Schlunztag. Ja, Dinge, über die man sich freuen kann. Und man soll es auch tun. Warum nicht? Alles Gute kommt von oben, so sagt man. Aber trotzdem ist es ja eben alles vergänglich. Und weil es vergänglich ist, gibt es letztlich keine Erfüllung. Es gibt überhaupt keine Erfüllung mit irgendwas, was es hier so unter der Sonne gibt, in diesem Leben. Wenn man mal von Gott absieht, von der unsichtbaren Welt, kann man nehmen, was man will. Es kann alles sehr schön und gut sein, aber es gibt wirklich keine Erfüllung und am Ende bleibt es sinnlos. Das ist die Botschaft des alttestamentlichen Buchs Prediger, wer da mal hineinschaut, wer das gerne lesen möchte, der Prediger sagt das. Am Ende bleibt die Frage, wozu habe ich gelebt, wozu habe ich gearbeitet, wozu habe ich Spaß gehabt. Am Ende ist es gleich. Das sind die Fragen, die man sich dann stellt. Und nun, was ist eigentlich das Sandigste an der Sandburg? Das, was am vergänglichsten ist. Ich weiß nicht, was eure Hitliste ist, wo ihr so denkt, das ist am vergänglichsten. Zwei Dinge, auf die ich gekommen bin, sind Freude, sehr vergänglich. Und das zweite ist Gemeinschaft, sehr vergänglich. Freude und Gemeinschaft. Und mit Gemeinschaft meine ich mehr als Geselligkeit. Gemeinschaft ist Geselligkeit plus. Geselligkeit, die erfüllend ist. Nicht nur Zusammensein, sondern dass man so etwas wie das Leben miteinander teilt. Freude und Gemeinschaft, beides ist Mangelware und alle Versuche, das zustande zu bringen, gehen daneben regelmäßig. Es gibt viel tragische Versuche, wenn ich so denke, Leute auf der Suche nach der Freude ziehen sich dann irgendwelche, weil es nun gar nichts anderes gibt, sitzen auf dem Sofa und ziehen sich so Comedy-Programme rein. Das ist nicht lustig, das ist einfach nur tragisch. Jeder kann sich das ungefähr vorstellen. Nicht, dass bei denen, die den Weg Jesu gehen, immer eitle Freude ist und dass die Gemeinschaft auch immer so toll ist. Aber wenn Freude und Gemeinschaft überhaupt eine Chance haben soll, dann da. Warum das so ist, darum geht es heute. Seit Donnerstag vergangener Woche lesen Christen im deutschsprachigen Raum, viele Christen, vermutlich auch etliche von euch, den ersten Johannesbrief. Und ich möchte eine kleine Orientierung geben, in der ich mir mit euch zusammen die ersten vier Verse dieses Briefes anschaue. 1. Johannes 1, die Verse 1 bis 4. Ich lese nach der Guten Nachricht Übersetzung. was von allem Anfang an da war, was wir gehört haben, was wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und betastet haben mit unseren Händen, nämlich das Wort, das Leben bringt. Die ergänzt dann die gute Nachricht, also im Urtext steht das so gar nicht. Davon reden wir, denn, jetzt geht Originaltext weiter, das Leben ist offenbar geworden und wir haben es gesehen. Wir sind Zeugen dafür und verkünden euch das unvergängliche Leben, das beim Vater war und sich uns offenbart hat. Was wir so gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Jetzt kommt wieder ein Einschub von den Übersetzern, steht auch im Original in der Bibel nicht drin. Das erfüllt uns mit großer Freude. Und weiter geht's. Und wir schreiben euch diesen Brief, damit unsere Freude vollkommen wird. Der Autor von diesem Brief, es steht ja oben nicht dran am Brief, ist Johannes. Johannes war ein Jünger von Jesus, ein Nachfolger, einer, der ihm mit am nächsten, zumindest emotional am nächsten stand. Er gehörte zum inneren Kreis. Und er hat nicht nur diesen ersten Johannesbrief geschrieben, der uns überliefert worden ist in der Bibel, sondern noch zwei andere Briefe mehr, zweiten und dritten Johannes. Außerdem natürlich das Johannesevangelium und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Der Anlass für diesen Brief ist folgender. Gewisse Prediger tauchten auf und verkündeten in der Gemeinde eine neue Lehre, eine solche Lehre, dass die Gemeinde auf den Kopf gestellt worden ist und dass auch manches von dem, was ursprünglich von den Aposteln verkündet wurde, einfach in Frage gestellt hat. Johannes ist schon sehr alt. Wir würden vielleicht sagen, ein Greis, eigentlich schon ein Ruheständler und der Letzte aus dem Jüngerschar, der überhaupt noch gelebt hat. Eigentlich hat er nicht mehr viel zu sagen gehabt, aber nun angesichts dieser Katastrophe und dieser Gefährdung der Gemeinde meldet sich der Ruheständler noch einmal mit diesem Brief zu Wort. Da kann er nicht an sich halten, da muss er sich sagen, ich bin zwar Ruheständler, eigentlich habe ich nichts mehr zu sagen, aber hier muss ich ein Wort einlegen. Wenn wir so diesen Text gelesen haben, ist vielleicht manches durch unser Ohr hindurchgegangen und wenig hängen geblieben. Aber wenn man so Briefe liest in der Bibel, dann ist es immer gut, ganz besonders darauf zu achten, wo sind Sätze mit dem Wort damit. Weil diese damit-Worte, die zeigen uns nämlich, wozu so ein Brief geschrieben worden ist, worauf eigentlich dieser Brief abzielt. Das müsste unsere Aufmerksamkeit total erhöhen, wenn wir hier damit Sätze finden. Habt ihr schon welche gefunden hier? Vers 4, wo? Damit unsere Freude vollkommen wird. Genau, ja? Genau, das sind die beiden, damit, ich hatte vorhin das Gefühl, wir sind ein bisschen müde, deswegen die Rückfragen. Ich hätte es euch natürlich auch selber sagen können, aber ich glaube, das macht uns ein bisschen wacher. So. Hier ist es unterstrichen, da habt ihr es. Damit-Sätze. Die Damit-Sätze geben an, welchen Zweck er mit dem Brief verfolgt. Und der Zweck ist eindeutig, um die Gemeinschaft zu intensivieren, ihr eine neue oder vielleicht auch eine alte Tiefe wiederzugeben, die verloren gegangen ist. Und das Zweite ist, die Freude zu fördern, die Freude. Also Gemeinschaft und Freude, deswegen Freude, die von oben kommt. Und der erste Punkt ist, beim Original bleiben. Beim Original bleiben. Wo soll er bloß anfangen mit seinem Brief? Mir fällt es auch immer so schwer, wenn ich Briefe schreibe, wo fange ich bloß an? Schrecklich, man kann also Stunden damit zubringen, man kann irgendwie was probieren und dann wieder alles verwerfen und das Blatt in den Papierkorb tun. Wo soll er bloß anfangen? Wenn man das nicht weiß, ist es meistens gut, am Anfang anzufangen. Das tut er auch. Was von allen Anfang an da war, so beginnt er diesen Brief. Die Bibel fängt auch beim Anfang an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Sein Johannesevangelium, also sein persönliches, sein Bericht der Geschichte Jesu und so wie er ihn erlebt hat, fängt er ja auch so an. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Die Irrlehrer dagegen, die fingen ganz anders an. Die sagten, wir bringen euch etwas Neues. Wir bringen euch etwas Besseres als das, was ihr von Anfang an hier so kennt, was hier diesen Laden schon seit zig Jahren bestimmt. Wir bringen euch etwas Neues, etwas Besseres, damit ihr eine noch tiefere Dimension der Freude erlebt, damit ihr eine noch tiefere Gemeinschaft habt hier in der Gemeinde. Werbung arbeitet oft mit diesem Argument. Etwas ist neu, also ist es besser. Neu, verbesserte Formel. Also das alte Waschmittel kann man getrost im Müll entsorgen. Da kann man sich das neue dann kaufen und auf einmal wird alles ganz, ganz weiß. Viel weißer als bisher. Neu gleich besser. Das ist auch oft richtig. Muss man sagen, es ist in vielerlei Hinsicht richtig, das Neue zu kaufen, das Verbesserte zu kaufen. Aber es ist nicht in jeder Hinsicht richtig. Johannes sagt, Jesus ist das Original. Und das Original ist nicht nur besser, ist auch unersetzlich. Es gibt keine Version Jesus 2.0. Das macht das Neue Testament auch an anderen, an vielen, vielen Stellen deutlich, dass es zu Jesus überhaupt keine Verbesserung gibt, keine Ergänzung. Im Hebräerbrief, Hebräer 13, Vers 8, da steht der Satz, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in aller Ewigkeit. Immer der gleiche. Er ist derselbe. Wenn dir jemand einen neuen, verbesserten 50-Euro-Schein andrehen will, dann weißt du, wie du zu reagieren hast. Dann kannst du sicher sein, dass es sich um eine Fälschung handelt. Was wir verkünden, das muss sich am Original orientieren. Sonst ist es keine Verbesserung, sondern eine Fälschung. Ein gefälschter 50-Euro-Schein hat null Kaufkraft. Ein gefälschter Jesus hat nicht die Kraft, froh zu machen. Ein gefälschter Jesus kann keine echte Gemeinschaft stiften. Das kann nur der Original-Jesus. Wer wissen will, wie er das gemacht hat, wie Jesus das gemacht hat, der kann mal in die Gemeinde reinschauen. Also ansatzweise funktioniert das schon bei uns. Er kann auch in die Apostelgeschichte reinschauen, Kapitel 2. Ganz am Anfang der Geschichte der Gemeinde, ab so Vers 41, wo ohne Instruktion und ohne großartige so Hydraulik, sage ich mal, eine ganz, ganz tiefe Gemeinschaft entstanden ist, dass man nur so staunt. Gemeinschaft ist übrigens mehr als Geselligkeit. Ich habe gesagt, Geselligkeit plus. Ja, kennen ja Gottesdienst plus. Es gibt auch Geselligkeit plus. Habe ein bisschen rumgefragt. Eine Aussage hat mir sehr gefallen. Gemeinschaft, die Bibel meint, das ist nicht einfach du und ich, wenn wir miteinander reden. Das ist du und ich und Jesus dabei. Das ist die Gemeinschaft. Wir haben gemeinsam Anteil an Jesus. Er ist dein Herr, wunderbar, du hast es gerade eben ausgedrückt im Lobpreisteil. Er ist auch mein Herr und gemeinsam teilen wir diese Beziehung. Und das macht unsere Gemeinschaft aus. Das ist mehr als Geselligkeit, viel mehr sogar als Geselligkeit. Im Galaterbrief geht's um ein anderes Evangelium, mit dem sich der Paulus rumschlägt. Sein Ergebnis oder das Ergebnis dieses anderen Evangeliums, dieses neuen Glaubens, sage ich mal, ist nicht etwa, dass alles besser wird, sondern dass alles schlimmer wird. Da beißen sie sich und fressen sie sich in der Gemeinde. Nur mit dem Original können wir tatsächlich Freude und Gemeinschaft haben. Ohne dem geht es nicht. Zweiter Punkt, Jesus ist echter Mensch. Was will ich damit sagen? Jesus ist echter Mensch. Ich möchte damit darauf eingehen, was Johannes hier so ganz unvermittelt anschiebt an den ersten unvollständigen Satz. Er schreibt, was wir gehört haben, was wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und betastet haben mit unseren Händen. Dagegen das Alternativkonzept der Ehrlehrer, Himmel und Erde, sind grundsätzlich geschieden. Die sind so auseinander, dass es keine Möglichkeit gibt, dass der Himmel unter die Sonne zur Erde kommt. Es ist nicht denkbar und deswegen auch nicht möglich und ist auch nicht der Fall, dass Gott tatsächlich ein Mensch wurde. Alles, was denkbar ist, dass Gott dafür sorgt, dass es so eine Widerspiegelung gibt. Jesus ist kein wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut gewesen, sondern ein Bild. Sah aus wie ein Mensch, war aber keiner, war so eine Art, ja, wie soll ich sagen, wir kennen heute vielleicht das Phänomen des Hologramms, ein Hologramm, ein Ganzbild, ein dreidimensionales Bild kann man heute herstellen, sieht aus wie echt, 3D im Kino kennt ihr vielleicht, da kommt euch was entgegen und ihr denkt, greife ich nach, und in dem Moment, wo ihr meint, ich hab's, da habt ihr ins Leere gegriffen. So stellten sich die Irrlehrer Jesus vor. Und da meldet sich der alte Johannes vehement zu Wort. Er sagt, ich war dabei, als Jesus lehrte und als er Wunder tat, die nicht zu leugnen waren. Hologramme können keine Wunder tun. Ich habe ihn erlebt. Wir, nicht ich nur, kann ja einer sagen, ist ein Spinner, ist ja nur so ein alter Johannes. Auch Jakobus, auch Petrus, auch Andreas, auch Philippus, auch die anderen. Wir haben ihn gehört, gesehen. Wir haben ihn beschaut, betastet, mit 4 von 5 Sinnen wahrgenommen. Und wenn wir zusammen Abendmahl feiern, auch noch mit dem 5. Sinn, mit dem Geschmack. Aussage ist, er war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und das ist ihm ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch für uns ganz, ganz wichtig. Wir wissen nicht warum, wie das genau im Einzelnen zusammenhängt, aber wir wissen, es ist wichtig. Ohne dass Jesus tatsächlich ein Mensch geworden ist, der Sohn Gottes ein Mensch wurde, ist echte Freude und echte Gemeinschaft, Freude, die von oben kommt, Gemeinschaft, die von oben kommt, nicht möglich. Ein schöner Gedanke, aber nicht möglich. In seinem Evangelium bringt der Johannes das nochmal so richtig auf den Punkt im Vorwort, in Kapitel 1. Er, das Wort, gemeint ist Jesus natürlich, er wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns. Und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. In einem Hologramm wäre uns das nicht begegnet. Das müssen wir wissen. Um uns echtes und beständiges Leben zu schenken, war nötig, dass Gott die Grenze zwischen seiner Welt und unserer Welt tatsächlich durchbricht und zu uns unter die Sonne kommt, wo es so schrecklich ist, weil unser Leben wie eine Sandburg ist, die zerfällt von den Fluten. Jesus hat uns nicht irgendwelche Ideen mitgebracht, sondern dadurch, dass er ein Mensch wurde, hat er die Kraft Gottes mitgebracht, die Tote auferweckt. Das ist unsere Hoffnung. Eine Kraft auch, die Traurige froh machen kann. Eine Kraft, die Einzelgestalten zusammenfügt zu einer Gemeinschaft. Und er selber ist dabei. Jesus gehört auf Gottes Seite, keine Frage. Aber er musste einer von uns sein. Ein wirklicher und wahrhaftiger Mensch, den man sehen kann, den man hören kann, den man sogar riechen konnte und anfassen konnte. Wir machen so schnell ein unwirkliches Hologramm aus ihm und handeln so schnell nach der Devise, ja, jetzt tun wir mal so, als ob Jesus hier wäre. Das würde ich nie sagen, weil er tatsächlich hier ist. Er ist da. Wir können ihn jetzt zwar nicht sehen und ihn nicht hören in dem Sinne, nicht anfassen und betasten, aber er ist real da. Er ist da. Als seine Nachfolger sind wir in seinen realen, echten Leib, in die Gemeinde hineingetauft. Teil dieser vollkommenen Gemeinschaft geworden. Die Gemeinschaft ist nicht nur unter uns, sondern mit ihm zusammen. Wenn es nur unter uns wäre, wäre es ein wackeliges Gebilde. Oh, das hätte keine Tragkraft. Da wären wir schnell auseinander. Wichtig ist, und das erfahren wir hier, wir müssen verstehen, dass Jesus ein realer Mensch aus Fleisch und Blut war. Und Johannes ist zwar ein Greis und ist vielleicht schon sehr, sehr alt und wackelig und hinfällig, aber mit aller Leidenschaft, zu der er als alter Mensch fähig ist, macht er daraus einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Leute, Jesus ist ein echter Mensch aus Fleisch und Blut. Und der dritte Punkt schließlich, dieser Jesus bringt Leben. Dieser Jesus, nicht einfach Jesus, irgendein Jesus, den man sich ausdenken kann, von dem man sich ein Bild machen kann. Ja. Nein, dieser Jesus bringt Leben. Dieser alte, originale Jesus, dieser Jesus aus Fleisch und Blut. Er spricht ja in dem Abschnitt, den wir vorhin gelesen haben, vom Wort, das Leben bringt. Das Wort, das Leben bringt. Ich mag das Wort Wort nicht besonders. Beim Wort Wort schalte ich in der Regel schnell ab. Warum? Weil es so viele davon gibt. Ich produziere auch eine Menge Worte und ich weiß nicht, bin ich sicher, was diese Worte bewirken. Ob sie wohl viel bewirken. Meine Erfahrung ist, dass Worte nicht viel bewirken. Worte sind oft Blabla. Viel Wind. Beim Wort Wort schalte ich ab. Und hier ist vom Wort das Leben bringt die Rede. Nun ist ja die Bibel nicht auf Deutsch geschrieben, sondern im Original auf Griechisch. Und im Griechischen steht hier natürlich nicht Wort, sondern eben ein griechisches Logos. Logos, so sieht es aus in der griechischen Schrift, Logos. Und dieses Wort Logos, da hat man verschiedene Möglichkeiten, das zu übersetzen. Eine Möglichkeit ist, es mit Wort zu übersetzen. Aber was ist dann ein Wort des Lebens? Oder ein Wort, das Leben bringt? Normalerweise, wenn ich euch einen guten Witz erzähle, dann lacht ihr. Ja? Es kann also Fröhlichkeit irgendwie erzeugen. Ja? Aber Leben? Ich habe eigentlich gefunden, dass man diesen Begriff auch sehr gut mit Generator übersetzen kann. Da ist mehr drin. Was ist ein Generator? Kennt ihr einen Generator? Was macht ein Generator? Was? Der kann Energie umwandeln, der kann Strom erzeugen, der kann aus Diesel Strom machen, zum Beispiel. Das ist ein Generator. Ein Generator erzeugt etwas. Und genau das ist hier gemeint. Ein Erzeuger. Einer, der Leben erzeugen kann. Es gibt einen Lebensgenerator, einen Freudegenerator und einen Gemeinschaftsgenerator und das ist Jesus. Probiert das mal aus, immer wenn im Johannesevangelium vom Wort die Rede ist oder in den Johannesbriefen. Probiert mal, setzt mal für Wortgenerator ein, es macht Sinn. Es gibt natürlich auch eine Schnittmenge zwischen beiden. Nämlich, wäre das denkbar, dass ein Wort ein Generator ist? Je nachdem, wer es sagt. Wenn Gott ein Wort sagt, ist es ein Generator. Etwas, das etwas erzeugt. Er war am Anfang bei Gott. Das Wort war bei Gott. Damit ist kein Blabla gemeint, sondern ist Jesus gemeint, durch den diese Erde erschaffen wurde. Ein Erzeuger. Leben ist Lebendigkeit, ist Vitalität. Leben in seiner ganzen Fülle. Leben mit Sinn. Leben in Beständigkeit, Freude und Gemeinschaft. Als Jesus den einen geheilt hat, der als Blinder geboren wurde, er hat ihn gesehen und er kriegt so richtig Mitleid mit ihm. Und er heilt ihn. Und er erweist sich da als Lebensgenerator, als Wort des Lebens. Jesus ist selber das Wort des Lebens. Er macht ihn heil. Da gab es Leute, die waren das Gegenteil davon. Da gab es Pharisäer und die kochten vor Wut ob dieses Geschehens. Warum? Warum kochten die vor Wut, wenn Jesus so etwas Tolles macht, wo wir alle aufspringen würden und sagen würden, hurra, toll. Weil er das an einem Sabbat gemacht hat. Unvorstellbar. An einem Sabbat heilt er einen Menschen. Also das ist das Gegenteil von Lebensgenerator, das ist ein Todesgenerator, wenn man so drauf ist. Viele sagen, genauso sind die Christen drauf. Negativ und lebensfeindlich, finden in allem ein Haar immer so in der Suppe, freudlos und ach, und guck mal, wie die sich gegenseitig bekämpfen, obwohl sie nur so ganz wenig auseinander liegen bei ihren Positionen, die sie so haben. Bin jetzt diese Woche auf ein Zitat gestoßen von dem bekannten Atheisten und englischen Philosophen Bertrand Russell, der unter anderem gesagt haben soll, das Schlimmste an der christlichen Religion ist ihre krankhafte und unnatürliche Einstellung zur Sexualität. Also das ist schon mal so ein Zitat, ein Beispiel von Lebensfeindlichkeit, so wie er das so angetroffen hat. Aber so eine Haltung kann sich ja nicht auf den Ursprung beziehen, auf das Original beziehen. Denn Jesus hat das Leben gebracht. Dabei, er hat ja gesagt, und er war es auch, Jesus hat gesagt, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Das waren die Pharisäer. Ich, muss man sagen, ich dagegen, bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollten. Auch Freude, auch Gemeinschaft. Christen sind Erzeugnisse dieses Generators des Lebens. Christen sind Botschafter für den Erzeuger des Lebens. Sie stehen für Hoffnung, für Liebe, für Heilung, für Wiederherstellung. Natürlich müssen sie Position beziehen, aber die Hauptsache ist doch, dass sie Botschafter des Lebens sind. Jesus ist der Generator echten Lebens und dafür setzt sich Johannes mit all seiner Leidenschaft, die er noch so hat in seinen müden Knochen, ein. Was Johannes motiviert, was wir so gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, ist zugleich die Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Ganz klar, Gemeinschaft ist nicht nur du und ich. Geselligkeit, schöne Runde, Tasse Kaffee, Stück Kuchen. Das auch. Sag ich nichts gegen, wäre ich ja auch ein Dieb. Aber Geselligkeit plus. Und er dabei. Und der Vater dabei. Und der Heilige Geist ganz real dabei. Und wir schreiben euch diesen Brief, damit unsere Freude vollkommen wird. Johannes und die anderen, seine ganzen Mitjünger, die haben was zu sagen. Sie verkünden was. Sie ergreifen das Wort. Und wenn man sowas tut, dann sollte man sich gut überlegen, warum. Was für einen Zweck hat das? Seine Absicht ist entfaltetes Leben, Gemeinschaft und Freude. Johannes hat schon echte Gemeinschaft mit Jesus. Er hat Freude, die rar ist in der Welt, in der das Leben vergänglich ist wie eine Sandburg. Aber er findet, das ist ja eigentlich schade, dass ich nur diese Freude habe. Das soll doch Kreise ziehen. Und er verspürt so diesen Wunsch, in sich abzugeben, gerade auch in einer Gemeinde, die so gefährdet ist durch diese verrückten Lehren und auf Abwägen ist. Nein, ich will das nicht für mich behalten. Der Geist Gottes hat ihn so geformt, statt dass er das so für sich genießt in seiner persönlichen stillen Zeit, so im stillen Kämmerlein, verkündet er es, damit andere auch etwas davon haben. So wird die Freude vollkommen. Und das ist das Größte, wenn andere die Freude erleben, die mich froh gemacht hat. Von so einer Freude kann man ungefähr ein Jahr leben. Wenn wirklich jemand sagt, da ist etwas neu für mich aufgegangen, Jesus, er bringt mir das Leben. Bisher habe ich ohne gelebt, aber nun möchte ich darauf einsteigen. Ich möchte sagen, ja, Jesus, sei du mein Wort des Lebens. Und dazu möchte ich auch jeden hier einladen, das so zu machen und das so zu erleben auch. Erlebt die Freude. Vielleicht auch, wenn ihr betend in diesen Tagen, in diesen zwei Wochen, den ersten Johannesbrief lest. Vielleicht auch die Gemeinschaft, wenn ihr mit anderen darüber sprecht, was ihr gelesen habt und verstanden habt. Vielleicht fragt ihr in eurer persönlichen stillen Zeit, was von dem, was ich heute gelesen habe, kann ich mit anderen teilen? Wie kann das, was mich beschenkt hat, für andere interessant werden? Ich wünsche euch gute Erfahrungen mit diesem faszinierenden Brief. Amen.